RD.
Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia.
US-Präsident Trump spricht offen von der Teilung der Ukraine. Die EU setzt weiter auf Sanktionen gegen Russland.
Zur Teilung passen auch neue Details zum Treffen von Trump und Zelensky am Freitag. Als die Kameras aus waren, sollen sich die beiden angeschrien haben.
In Gaza bleibt die Lage unübersichtlich und der Waffenstillstand wackelt. Israel soll aber wohl wieder ein paar Lebensmittel durchlassen.
Und die Regierung Netanyahu, international massiv unter Druck, wünscht sich einen neuen Namen für den Gaza-Krieg. Heute kam der offizielle Vorschlag. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 20. Oktober um 16 Uhr. Ja, erst war man ganz erleichtert, dass es nicht war wie beim ersten Treffen im Weißen Haus, als Präsident Zelensky von Trump und seinem Vize Vance vor laufenden Kameras abgekanzelt wurde. Ja, aber so ganz entspannt lief wohl auch der letzte Besuch nicht, ne?
Es war ja vorher sogar von neuen Tomahawk-Lieferungen die Rede, auf die die Ukraine gehofft hat. Die hat Zelensky bei dem Treffen nicht bekommen und ja, das war wohl nicht die einzige Abfuhr, die er sich abholen musste. Es häufen sich jetzt die Berichte, was da hinter den Kulissen wirklich passiert sein soll. Alex Franz von Tagesschau 24 fasst zusammen.
Ja, dieses Treffen ist wohl ganz anders verlaufen, als man es von außen so wahrnehmen konnte. Zumindest solange die Kameras an waren, sah es ja doch alles recht harmonisch aus zwischen den beiden. Aber hinter den Kulissen soll es bei diesem Treffen wohl ordentlich geknallt haben. Es hat wohl einen heftigen Streit gegeben. Einige Medien berichten sogar von einem Schreiduell zwischen Trump und Zelensky. Hintergrund ist, dass die USA ja die von der Ukraine erhofften Tomahawk-Raketen nicht liefern wollen. Das ist das eine. Aber es ging wohl vor allem auch darum, dass Trump zu Zelensky gesagt haben soll, die Ukraine müsse die gesamte Donbass-Region an Russland abtreten. Trump habe sich da wohl auf Argumente aus einem Telefonat mit Putin vom Vortag berufen. Und es ist wohl auch der Satz gefallen von Trump an Zelensky, wenn Putin es will, wird er dich zerstören.
Klingt ein bisschen wie entscheidende Phase vor dem geplanten Gipfel Trump-Putin, ausgerechnet in Budapest in Ungarn. Die USA scheinen aktuell eher den Interessen Russlands entgegenzukommen.
Ja, es sieht derzeit so aus, wobei wir ja schon mehrere Kurs- und Strategiewechsel beobachten konnten bei den USA. Vor kurzem war Trump noch recht ungeduldig Putin gegenüber, haben wir auch berichtet, hat mit Sanktionen und neuen Waffenlieferungen gedroht. Jetzt, wir haben es eben vom Kollegen gehört, kommt Zelensky zu ihm nach Washington mit dem Wunsch nach Tomahawks, mit denen die Ukraine ja weit in Russland ziemliche Schäden anrichten könnte. Mhm. Ja, und Zelensky geht aber, wenn es denn alles so richtig berichtet wird, mit der Ansage nach Hause, gib auf oder Putin zerstört dich.
Ja, es ist ja schon so, dass Trump immer die Perspektive der Person zu übernehmen scheint, mit der er zuletzt telefoniert hat. Also schwer zu sagen, ob das jetzt bei Trumps Strategie ist oder nicht. Das wüssten wohl auch die Europäer gerne.
Ja, heute gab es ein Treffen mal wieder der Außenminister in Brüssel. Es ging wieder um die Ukraine, um russische Gasimporte und neue Sanktionen. Alles noch in Vorbereitung, denn endgültig absegnen muss das, wie immer, der nächste EU-Gipfel. Über allem schwebte aber der nächste Trump-Putin-Gipfel.
Ja, Viktor Orban freut sich natürlich, dass das Treffen in Budapest stattfinden soll. Mitten in Europa, aber eben ohne Europa.
Ja, und wohl auch so gut wie sicher ohne die Ukraine mal wieder. Helga Schmidt berichtet vom EU-Außenministertreffen in Brüssel.
Eigentlich wollten Europas Außenminister sich auf die Ukraine-Hilfe konzentrieren, aber die Nachrichten aus Washington stehen wieder im Vordergrund heute in Brüssel. Trump und Putin wollen sich in Budapest treffen, die Vorbereitungen laufen und dabei zeichnet sich ab, dass die Ukraine wahrscheinlich nicht mit am Verhandlungstisch sitzen wird. Für die Bundesregierung wäre das ein großes Problem, erklärte Günther Kriechbaum, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.
Wir fordern eben auch, dass die Ukraine mit am Tisch sitzen muss. Es kann Gespräche nur mit der Ukraine geben, aber nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg.
Bisher ist der ukrainische Präsident Zelensky allerdings nicht eingeladen. Andere hängen das geplante Budapester Treffen etwas tiefer und erinnern an ein ähnliches Treffen im Sommer in Alaska, als Trump dem russischen Präsidenten auch schon mit Zugeständnissen entgegenkam. Am Ende blieb aber nichts übrig von den Plänen für eine Waffenruhe.
We see
President Trump's efforts to bring peace to Ukraine, of course, all these.
Wir sehen Trumps Friedensbemühungen und die sind willkommen, so lautet die nüchterne Bilanz von Europas Chefdiplomatin Kaja Kallas. Gebracht hätten sie allerdings nichts, kein Einlenken von Putin zu erkennen. Für die Europäer ist das geplante Treffen in Budapest ein Rückschlag bei dem Versuch, Trump irgendwie einzufangen. Die Europäer können nicht verhindern, auch das eine Einsicht der Außenminister, dass Putin nach Budapest kommt und damit in ein EU-Land. Ungarns Regierungschef Viktor Orban jubelt. Er nennt Putin einen Freund und er hat auch schon klargemacht, dass er den internationalen Haftbefehl gegen Putin nicht vollstrecken wird. Vorsichtshalber hatte er Ungarn schon im Frühjahr rausgenommen aus dem Internationalen Strafgerichtshof. Vom Kurs der Sanktionen gegen Russland wollen die EU-Minister sich heute aber nicht abbringen lassen. Mit Mehrheit stimmten sie für einen Stopp der russischen Gaslieferungen bis spätestens Ende 2027.
Kein russisches Gas mehr bis 2027, einer der vorbereiteten Beschlüsse für den nächsten EU-Gipfel. Wobei man sich ja fragt, warum eigentlich jetzt erst und warum dauert das noch bis 2027?
Ja, weil es mit Ungarn und der Slowakei eben zwei große Bremser gab, auch, aber nicht nur aus Putin-Opportunismus. Beide Staaten haben ein Problem, nämlich sie haben keine Seehäfen für LNG-Terminals. Das haben ja viele andere Länder gemacht, Deutschland auch, und konnten sich so unabhängig machen. Diese beiden Länder, Ungarn und die Slowakei, brauchen weiter das Pipeline-Gas, sagen sie. Und ja, kriegen jetzt eben von der EU diese Übergangsfrist bis Ende 2027.
Thomas, nochmal zurück zum geplanten Trump-Putin-Treffen in Ungarn. Wie konkret ist das denn schon und gibt's schon einen Termin oder nicht?
Nee, einen Termin gibt's noch nicht, auch noch keine offizielle Tagesordnung. Der Kreml hat sich heute geäußert und hat erklärt, die Vorbereitungen seien noch ganz am Anfang. In den nächsten Tagen sollen sich erstmal die Außenminister Lavrov und Rubio treffen, sagt Moskau.
Was sagt die russische Seite denn zu den Trump-Aussagen zum Thema Donbass zerteilen, was er ja in der Air Force One vor Reportern nochmal wiederholt hat?
Ja, kein offizielles Statement dazu aus Moskau, nur wieder diese diplomatische Spitze, die der Kreml so gerne fährt. Wir arbeiten mit den USA an einer Friedensvereinbarung, die wir dann der Ukraine vorlegen. Ja, das Thema Gebiete abtreten ist ja an sich nicht neu. Auch der Vorschlag, den Status quo praktisch einzufrieren in der Ostukraine, wovon aktuell natürlich nur Russland profitieren würde. Zur Erinnerung, es geht um rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets, wo Russland jetzt steht. Der Donbass ist zudem wirtschaftlich extrem wichtig wegen Bodenschätzen. Dazu die Krim. Also es wäre ein harter Frieden für die Ukraine.
Eine Meldung war mir noch aufgefallen heute zum Thema Ukraine. Da geht's aber um Deutschland. Immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer wollen sich hier ihre Berufsabschlüsse anerkennen lassen. 7.300 Geflüchtete haben das im vergangenen Jahr schon beantragt.
Ja, und die meisten dürfen jetzt auch in Deutschland arbeiten. 95% Anerkennungsquote, besonders häufig in den Berufen Ingenieur, Pflegefachkraft, Lehrerin, Erzieherin und Ärztin. Das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn ist dafür zuständig und hat die Statistik gemacht. Für Deutschland eine gute Nachricht, sagt auch dieses Institut. Thema Fachkräftemangel. Ja, der Ukraine fehlen diese Leute natürlich.
Ja. Wir springen jetzt mal in den Nahen Osten, wo es auf dem Papier schon einen Waffenstillstand gibt, aber übers Wochenende auch immer wieder Berichte kamen, wie wackelig das alles ist.
Ja, schwer zu sortieren da die Lage. Gestern hat die israelische Armee gemeldet, es habe einen Angriff von Hamas-Kämpfern gegeben. Israel sprach von einem Bruch der Waffenruhe und hat ja sofort mit Härte reagiert. Mindestens 40 Tote bei Luftangriffen, Drohnenfeuer nach palästinensischen Angaben, die meisten Zivilisten. Und ja, wie schon zu Kriegszeiten, gegenseitige Schuldzuweisungen. Wir können das wie so oft nicht unabhängig überprüfen.
10 Tage gilt das Abkommen jetzt. Es gibt wieder neue Gefechte. Außerdem melden Hilfsorganisationen, dass immer noch Hunderttausende hungern. Heute sind aber schon die US-Verhandler Witkoff und Kushner in Israel gelandet, um über Phase 2 zu verhandeln.
Ja, eine Hamas-Delegation ist parallel für ein Treffen mit Vermittlern von Katar und Ägypten nach Kairo gereist. Auch die Bundesregierung hat sich heute nochmal geäußert und an alle Seiten appelliert, bitte haltet jetzt diese Vereinbarung ein. So dicht waren wir lange nicht an einem dauerhaften Waffenstillstand im Nahen Osten. Ja, allerdings ist man wohl auch in Israel noch skeptisch, was diese Phase 2 des Waffenstillstands angeht. Der ARD-Kollege Christian Limpert zum Stand der Gaza-Verhandlungen.
Wir sind nach wie vor in Phase 1, die ist nicht abgeschlossen, denn die Hamas hat noch immer nicht die getöteten Geiseln zurück, alle getöteten Geiseln zurück nach Israel gebracht, wie vereinbart. Und Israel hat noch nicht wichtige Grenzübergänge für großflächige humanitäre Hilfe wieder geöffnet, wie vereinbart. Donald Trump spricht aber bereits davon, dass er über Phase 2 verhandeln möchte. Da sind entscheidende Themen zu besprechen, wie zum Beispiel die Entwaffnung der Hamas, der israelische Rückzug aus dem Gazastreifen und dann langfristig die Frage, wer soll den Gazastreifen überhaupt mal wieder kontrollieren. So, dass natürlich viele hier skeptisch sind, die sagen, hier in Israel, wie soll denn eine Phase 2 verhandelt werden, wenn Phase 1 noch nicht einmal stabil beendet ist. Wir haben am Wochenende geredet mit Vertretern der Vereinten Nationen, die sagen, es muss nun dringend Hilfe in den Gazastreifen kommen. Der Wiederaufbau muss beginnen. Das Bergen von vielen, vielen getöteten Menschen, die dort unter Trümmern vermutet werden, muss beginnen können, muss sicher möglich sein. Das alles ist noch nicht der Fall. Insofern berichten auch die wenigen Menschen, mit denen wir Kontakt haben im Gazastreifen, von nach wie vor katastrophalen Zuständen. Es fehlt an Lebensmitteln, an Trinkwasser, an Medizin. Das alles wird sich erst bessern können, so die Vereinten Nationen, wenn tatsächlich die Grenzen groß geöffnet werden von der israelischen Seite, von ägyptischer Seite aus und damit dann auch wirklich viel Hilfslieferungen in den Gazastreifen hineinkommen können.
In den nächsten Tagen soll es dann weitere Verhandlungen geben, vermutlich wieder in Ägypten.
Ja, und eine interessante Meldung gab es noch heute aus Israel. Sie zeigt so ein bisschen, wie wichtig Worte sind und wie bestimmte Begriffe für die, ich sag mal, Deutungshoheit eine entscheidende Rolle spielen, vor allem aus Sicht von Politikern. Regierungschef Netanyahu will den Gaza-Krieg umbenennen. Ja, international hat seine Regierung ja viel Kredit verspielt. Auch zu Hause ist das ein großes Politikum. Gibt große Proteste gegen seinen Kriegskurs. Bislang lief das in Israel unter dem Begriff Operation Eiserne Schwerter. Ja, Netanyahu hat jetzt offiziell beantragt, diesen Krieg umzubenennen in Krieg der Erlösung. Also, ja, ein ganz neues Wording, eher in seinem Sinne. Die Opposition in Israel kritisiert das allerdings scharf. Der Oppositionsführer Lapid sagt, ein neuer Name könne nicht drüber hinwegtäuschen, dass Netanyahu da die schlimmste Katastrophe seit Staatsgründung ausgelöst habe. Und wenn überhaupt, müsse es Krieg der Schuld genannt werden, sagt Lapid. Ja, zeigt auch, wie umstritten dieses ganze Vorgehen innerhalb der israelischen Gesellschaft ist.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Und wir bedanken uns fürs Hören. Schönen Abend.